Da wurden ja gleich ein paar echte Sinnfragen gestellt, Frau Sikorski. In 5 Sätzen, fühlen Sie sich als Verlegerin da ein bisschen missverstanden?
Nein, ich würde mich missverstanden. Ich würde sagen, das System ist etwas falsch dargestellt worden. Ein Musikverlag schließt erstens für jedes Werk einen eigenen Vertrag. Also das heißt, wenn ein Komponist nicht zufrieden ist, kann er jederzeit mit seinem neuen Werk zu einem anderen Verlag gehen. Zweitens, der Verleger ist prozentual beteiligt an der Verwertung des Werkes. Und das heißt, der Komponist bekommt den größeren Batzen. Und wenn also dort gesagt wird, die GEMA stuft ein Werk höher ein, bekommt natürlich auch der Komponist viel mehr. Und das Dritte ist, ich finde die Vorstellung, dass jeder Komponist zu jeder Verwertung seines Werkes hinfährt und selbst kassiert, eigentlich sehr aufregend. Also besonders, wenn dann die Erben dann eines Tages ansetzen und einmal durch Deutschland jetten, weil zum Beispiel Schostakowitsch an einem Abend in mindestens 14 oder 15 verschiedenen Konzerthallen spielt und immer jeder mit dem Klingelbeutel dasteht, finde ich das doch eine sehr interessante Vorstellung und würde gerne diesen Film drehen, der passend zu dieser Moderation ist.
Wolf-Dieter Seifert, ich muss mich da einfach von vorhin ein bisschen korrigieren. Ich habe gleich den Vornamen Ihres Verlagsgründers Ihnen zugeeignet. Das war nicht ganz richtig. Wolf-Dieter Seifert, jeder Verlag hat ja sein eigenes Profil und jeder Verlag hat seine eigenen Arbeitsweisen. Wie ist das bei Hähnle? Sie haben ja das Glück, nur mit toten Komponisten zu tun zu haben.
Richtig, ja. Ja, wir sind insofern ein Sonderfall in der Verlegerlandschaft.
Ja.
Das hat natürlich seine Gründe und seine Geschichte, die ich vielleicht hier nicht erzähle. Unser Programm besteht in der Tat aus Komponisten, die mindestens 70 Jahre tot sein müssen. Das ist nämlich dann eine urheberrechtlich freie Musik. Und sie muss natürlich gut sein.
Das sind Ihre Entscheidungskriterien?
Das sind die beiden Kriterien.
Ja. Hans-Joachim Hesbos, Sie sind einer von denen, die durch Deutschland jetten mit dem Klingelbeutel und Ihre Tantiemen höchstpersönlich eintreiben. Wie schaffen Sie das neben dem Komponieren?
Aber nein, ich gehöre zu der Fraktion noch des Notenstriches. Das heißt, ich zeichne meine Partituren und diese Partituren können durch kein technisches Hilfsmittel anders hergestellt werden. Es bleibt also bei dieser Handschriftlichkeit und es bleibt bei vielem anderen, das herausfällt aus der normalen Verlegerlandschaft. Ich bin in erster Linie nicht kaufmännisch orientiert. Ich bin in erster Linie Künstler, Komponist.
Haben Sie geerbt? Wie können Sie leben von Ihrer Musik?
Ach, das geht ganz gut. Wenn die Ware, die man produziert, sehr gut ist, dann braucht man sich um den Rest nicht zu kümmern. Ich kann Ihnen vielleicht ein kleines Geheimnis verraten. Ich betreibe die ganze Geschichte sogar ein bisschen pervers. Wenn irgendwelche Titel besonders gut gehen sollten und mich zwängen, nun hauptsächlich herzustellen und nicht mehr zu komponieren, dann erhöhe ich die Preise, ich verstehe meine Preise ein bisschen als Schutzpreise, so wie auch die Partituren so gebaut sind, dass nicht jeder Musiker darüber herfällt. Die Partituren und ihre Notationen haben ihr eigenes Schutzsystem, wenn Sie so wollen. Wie der gute Ihnen hier sicherlich bekannte Gerhard Braun, der Blockflötist, einmal sagte, Hesbos, wir würden Sie ja so gerne aufführen, öfter aufführen, mehr aufführen, aber Sie machen es uns immer so schwer. Sie schauen, das Schutzsystem wird erkannt und es greift.
Aber dazu muss ich jetzt tatsächlich fragen.
Also ist Moritz Eggert, der sich da jetzt gerade einmischt.
Weil mich das interessiert, also das Geld, was Sie verlangen, ist jetzt für das Notenmaterial oder für die Aufführung? Weil die Aufführung macht ja eigentlich die GEMA. Ich meine, das ist ja.
Eben, das macht die GEMA, aber ich sprach gerade von dem Notenverkauf als Verleger. Ich habe ja auch ein sogenanntes Papiergeschäft und das versuche ich also klein zu halten. Ansonsten ist mein Abrechnungspartner die GEMA und ich brauche nicht mit dem Klingelbeutel das Haus zu verlassen.
Aber Sie sehen doch, die GEMA ist doch eingeschaltet und bei dem Herrn Hufner war ja auch sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich gebe es auch nicht mehr der GEMA.
Nein, Frau Sikorski, unbedingt. Die GEMA ist unser wichtigster Partner und das haben ja Verleger auch früh erkannt und haben sich also sehr, sehr erfolgreich in diesen Kuchen mit hineingedreht. Und ohne die GEMA können wir nicht existieren.
Trotzdem, Sie sind so ungefähr Ihre eigene Börse. Es gibt den deutschen Hesbos-Index. Das ist der Wert für Ihre Kompositionen. Ist das nicht ein ungeheuer erstrebenswerter Zustand, Moritz Eggert? Warum sind Sie überhaupt noch beim Verlag?
Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass die Verlage sich ändern. Also ich habe ja vor kurzem bei Schott ein neunseitiges Konzept vorgelegt, wie ein Verlag für junge Komponisten, der funktioniert. Weil ich meine, das ist das, was wir Komponisten ja immer hören. Also vor allem wir jüngeren Komponisten ist ja immer dieses Gejammer, es rentiert sich nicht, das geht einfach nicht. Und ich habe versucht, einfach ein Konzept zu machen. Das kann man nicht so kurz erläutern, aber es hängt
vielleicht
mit Internet.
Die drei Essentials.
Also Essentials sind so, dass eigentlich die Musik wirklich im Internet herunterladbar ist, dass sie zur Verfügung ist und dass es so drei Abstufungen gibt. Also Stücke in Progress, die also noch nicht aufgeführt sind, das heißt noch nicht fertig korrigiert, weil meiner Meinung nach einer der größten Fehler des Musikpublishings ist, dass die Stücke auch für neue Musik immer für die Uraufführung gemacht werden. Und die eigentliche Fehlerkorrektur setzt ja erst nach der Aufführung ein, weil da sieht man ja erst immer, was geklappt hat und was nicht. Das ist
vielleicht leicht. Der Verleger dann immer doppelt.
Eben. Ich würde eigentlich die Noten vor der Uraufführung billiger verkaufen als die nach der Uraufführung. Und dann auch als Musiker fände ich das dann toll, wenn die Noten schon aufgeführt sind und ich weiß, das ist vom Komponisten selber nochmal drüber gesehen und nicht irgendwie von irgendwelchen anonymen Verlagsarbeitern.
Ja.
Und das ist so ein Konzept, was irgendwie funktioniert. Und das geht natürlich nur mit tatsächlich, da denke ich da ein bisschen anders als der Hespus, aber auch zwangsläufig anders. Ich finde, also Notenschrift genauso toll. Das geht natürlich nur mit Computer.
Ja. Weitere Substanz, die Sie dem Schott-Verlag vorschlagen?
Naja, das ist wie gesagt ein neunseitiges Konzept.
Das,
da fehlt uns
Zeit. Das machen wir jetzt nicht.
Aber ich fühle mich da halt sehr allein im Moment, weil ich bin im Moment tatsächlich der einzige junge Komponist bei Schott. Und auch nicht richtig bei Schott eben.
Ja. Was sagen denn die gestandenen konventionellen, sag ich mal, ohne irgendwelche Abstriche machen zu wollen, Verlegerpersönlichkeiten hier am Tisch zu solchen Vorschlägen?
Ich finde zunächst mal sehr interessant und wichtig, dass Sie die Korrektheit des Notentextes als ein ganz entscheidendes Kriterium definieren. Das ist ja nun auch für den Hinterverlag, der keine neue Musik macht, ein ganz entscheidendes Kriterium, dass wir uns die eben überlieferten Primärquellen, also die Handschriften der Komponisten, die frühen Drucke, genau anschauen, um den bestmöglichen Text eben wiederherzustellen, ihn von allen Bearbeitungsdingen zu befreien. Und wenn ich das höre von Ihnen als Komponist, der heute komponiert, und sehe diverse Partituren und höre auch neue Musik, dann wundert mich das ein wenig, mich wundert es nicht, dass Sie als Komponist für die Richtigkeit Ihres Textes eintreten, aber wird denn die neue Musik auch entsprechend adäquat aufgeführt nach den entsprechenden Texten und wie korrigiert man überhaupt neue Musik?
Ja, ich meine, das ist ein ganz eigenes Thema, aber ich glaube, Hespers würde mir zustimmen, dass er sagt, dass wenn man sagt, dass es viel mehr Arbeit ist, die Arbeit von Kopisten, die das eben ohne die Aufsicht des Komponisten machen, zu korrigieren, als von vornherein darauf zu achten, dass es ein gewisses Standard hat.
Ja, doch noch dazu, es geht mir nicht so sehr um diese technischen Dinge, sondern es geht wirklich darum, um das Künstlerische. Und ich würde sagen, in meinen Partituren sind zum Teil Widersprüche, Unmöglichkeiten, Visionen genauestens notiert, die derzeit auf Punkt und Komma nicht ausführbar sind. Vor allen Dingen, wenn ich an große Orchesterwerke denke, das ist die reinste Katastrophe, was da passiert. Nur die Partitur muss wesentlich besser sein, auch in ihren Anforderungen wesentlich höher sein, als derzeit Praxis leisten kann.
Nur ganz kurz, weil die Orchester zu faul sind, nicht ordentlich proben und weil sie für die neue Musik sich keine Zeit nehmen?
Überhaupt nicht.
Das sagen Sie jetzt, damit sie überhaupt noch aufgeführt werden?
Nein, Herr Geister, aus einem ganz einfachen Grund, Sie haben zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Es werden heute für ein Orchesterstück normalerweise drei Dienste angesetzt. Beim ersten Mal lesen Sie die Partitur, die Sie dann nicht mit nach Hause nehmen, dann die geht wieder ins Lager. Beim zweiten Mal ärgern Sie sich, dass Sie alles wieder vergessen haben von der ersten Sektion. Und die dritte Sektion ist bereits die Aufnahme. Das frustriert, das geht nicht.
Außerdem muss man dazu sagen, dass die Notenschrift doch nicht so eindeutig ist wie die neue Rechtschreibung. Und wir da immer wieder feststellen, dass... eindeutig kommt aus der Mathematik.
Genau.
Und das ist es eben nicht. Und man merkt ja eben auch, dass Musikwissenschaftler, und sonst gäbe es ja den Hähnle-Verlag, gerne über sowas immer wieder diskutieren. Und es ist für Herrn Eggert, wäre das sehr frustrierend, wenn er nicht 70 Jahre nach seinem Tod doch mal bei Hähnle endlich rauskommen wird als Urtext.
Ich darf Ihnen ja doch in diesem Zusammenhang ein kleines Geheimnis verraten. Sie wissen, Hespers wird, seit er existiert, komplett stets aus der Partitur gespielt. Es gibt beim Hespers keine Stimmen. Und das haben beispielsweise sämtliche Verlage, damals mit Ausnahme dieses verrückten Hans de Werker, alle Verlage abgeschreckt, den Hespers aufzuführen. Auch Opernmaterial. Und vielleicht kann ich Ihnen noch einen draufgeben und Ihnen erzählen, dass demnächst bei einer großen Opernproduktion, wo natürlich auch wieder aus der Partitur gespielt wird, das Material so beschaffen sein wird, dass jeder Aufführungsabend in seinem Ablauf und in seiner Art völlig anders sein wird.
Wie machen Sie denn das bei einer Frau Ustwolskaja, Frau Sikorski, wenn Sie da die Partitur bekommen, raufen Sie sich da die Haare und haben Sie da die entsprechenden Fachleute in Ihrem Haus, die das dann umsetzen, oder bleibt das handschriftlich und Sie kopieren es?
Nein, Herr Geißler, also wir gehören zu den Verlagen, die sich immer noch leisten, mehrere Lektoren zu haben, und stellen Sie sich mal vor, sogar im Geschäftsführungsbüro steht ein Klavier.
Boah.
Also wir haben nicht nur einen Flügel, sondern wir haben sogar zwei Flügel in unserem Büro, und also das ist, und eine so Entstehung eines Werkes ist eine Diskussion. Wir sind zum Beispiel sehr dankbar, wenn sich Komponisten noch bereit erklären, ihre eigenen Sachen Korrektur zu lesen, was ja leider auch bei bekannten Komponisten oft nicht mehr der Fall ist. Außerdem können die selbst auch das oft nicht in die Notenschrift umsetzen, was sie wollen. Und zum Beispiel, das ist viel schwieriger, Herr Hesper, ist es ja zum Beispiel eben für eine Opernsache sowas in einen Klavierauszug, sprich sowas, was der Beleuchter oben hat. Sie müssen sich vorstellen, der sitzt in 5 Meter Höhe und hat eine Partitur, wie wir es jetzt gerade haben, über ein Werk, wo wir vorhin schon mal drüber geredet haben, in DIN A1 auf seinem Schoß liegen, und diese fällt der Sängerin auf den Kopf. Ich glaube, das gibt schon irgendwelche Vorwürfe im Musikverlag. Was habt ihr da gemacht?
Hesbos protestiert.
Ja, völlig klar. Ich habe ja nicht nur die Stimmen abgeschafft, sondern dafür die Stimmenpartitur eingeführt, und einen Klavierauszug gibt es selbstverständlich bei mir auch nicht. Bei mir kriegt jeder, von der Technik bis zur Putzfrau, kriegt die komplette Partitur.
Gut. Ich stelle mir vor, dass die Aufbereitung so einer Partitur, wenn man das nun professionell, so professionell macht, wie es bei Sikorski passiert, wie es auch bei Hesbos passiert, dass das im Grunde genommen eine Rieseninvestition ist. Es dauert ja im Grunde genommen, bis so ein Werk dann aufgeführt wird, bis es realisiert wird. Und das will finanziert sein. Funktioniert da der Verlag wie ein Bankhaus?
Herr Geißler, das ist kein Bankhaus. Es ist was ganz anderes. Man glaubt an eine Sache. Wenn ich ein Bankhaus wäre, würde ich an die Börse gehen, und dann hätte ich jetzt überhaupt kein Geld mehr, weil ich jetzt in den Crash reingekommen wäre. Sondern wir glauben an unsere Komponisten, und dann ist es ein Natürliches, dass man viele Sachen mitmacht. Man muss mal ganz gewaltig unterscheiden zwischen Kammermusik oder Solo für Musik für Soloinstrumenten und einer Oper und einem symphonischen Werk. Die Besetzungen, wenn sie kleiner sind, da werden die Noten für den Druck hergestellt, und heute durch Publishing on Demand ist es alles viel leichter geworden, also das Drucken für den sogenannten kurzfristigen Bedarf. Aber wenn wir über eine Sinfonie und eine Oper reden, das heißt viel Glauben an die Zukunft. Und ich kann Ihnen sagen, dass, glaube ich, kein Musikverlag es je erleben wird bei einer großen Oper, mit einer großen Besetzung, dass die aus den sogenannten roten Zahlen herauskommt.
Kann ich ja nur ganz kurz was dazu sagen? Ich freue mich sehr, dass Sie das sagen, Frau Sikorski, weil das ist eine der Sachen, die ich in diesem Konzept für Schott geschrieben habe. Das waren einfach zwei Grundsätze. Der Verlag identifiziert sich mit seinen Komponisten und steht zu ihnen, und umgekehrt, die Komponisten identifizieren sich mit ihrem Verlag. Und ich kenne aber wirklich eigentlich, also von den jüngeren Kollegen, keinen, der das wirklich sagen kann. Also wirklich hundertprozentig sagen kann, außer er verlegt sich halt ohnehin selber.
Herr Seifert, hat es da leichter?
Ja, einerseits ja, andererseits nein. Es kommt immer darauf an, wie man etwas macht. Also das heißt, wenn Sie ein handschriftliches Manuskript eines heutigen oder eines einstmaligen Komponisten in eine wirklich gute, das heißt hervorragend lesbare und hervorragend reproduzierbare Notengrafik bringen, kostet das in der Tat sehr viel Schweiß und auch Geld. Meine Frage aber an die Komponisten von heute wäre: Ich sehe doch sehr viele Partituren, die eben nicht in der kalligraphischen Anordnung von Ihnen, Herr Hesbos, sondern eben einfach sozusagen als Gebrauchshandschrift vervielfältigt werden. Da wird nichts mehr umgesetzt in einen modernen Notenstich. Oder die Komponisten, wie es ja in ihrer Glosse auch anklang, setzen an Notationsprogrammen ihre Werke selber, und entsprechend schlecht sieht es aus, wenn sie dieses Programm nicht entsprechend beherrschen. Das heißt, die machen eigentlich eine Arbeit, diese Komponisten, die besser die Verlage und Fachleute machen sollten.
Aber könnte man das nicht teilen, diese Arbeit? Aber
noch einen kleinen Vorspann dazu, zu der Finanzierung. Man schreibt heutzutage ein großes Orchesterwerk nur gegen Auftrag. Und eine Oper ganz genauso. Anders ist so ein Riesenvorhaben.
Das ist nicht durchführbar. Für den Komponisten.
Das Auftragshonorar, ja, freut sich der Komponist. Und der Verlag, ja, für den bleibt leider davon nichts über.
Ja, das heißt, von dem Geld muss ich die Geschichten herstellen.
Da hat es der Hesbos gut. Großzügig, wie wir Taktlosen sind, bieten wir einem jungen Komponisten wie Moritz Eggert jetzt die Gelegenheit zu einem üppigen Doppelverdienst, einmal via GEMA und zum anderen dann noch über die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten.